ARD.
Mein Name ist Robert Pfeffer, Jahrgang 1974, geboren in Freiburg im Breisgau.
Das ist mein Cousin Robert Pfeffer in seiner Wohnung in Köln. Sein Spitzname ist Robby. Wir haben uns verabredet, um über seine Erinnerungen an unseren Onkel Robert zu sprechen. Robby erzählt mir, dass Robert offenbar sehr charismatisch war, Witz hatte und charmant sein konnte.
Eine Geschichte, die mich immer sehr fasziniert hat, war, dass mein Vater hat es mehrfach erzählt, dass er sich als ghanaischer Ausschaustudent ausgegeben hat in Hamburg der 50er Jahre, weil er ja ein dunkler Typ war und damals nicht so viele dunkelhäutige Afrikaner, POC-Menschen in Deutschland gelebt haben. Er hat sich als ghanaischer Austauschstudent ausgegeben, um anzugeben, Frauen zu beeindrucken, vielleicht auch Jobs zu bekommen.
Hi, ich bin Kilian Pfeffer und ich versuche herauszufinden, wer meinen Onkel Robert 1979 in Beirut ermordet hat. Und was er da eigentlich genau gemacht hat. Haben Terroristen etwas mit seinem Tod zu tun? Haben Geheimdienste eine Rolle gespielt? Es gab immer mal wieder Gerüchte. Robert war ein selbstbewusster Typ, erzählt Robby, und jemand, der seinen eigenen Stil hatte.
Der Robert war der Exzentriker, ich weiß nicht, natürlich der Wilde, der Frauentyp, der Spieler vielleicht auch ein bisschen.
Robert kannte wohl auch seine Wirkung auf Menschen und wusste, wie er Dinge bekommen konnte.
Klar ist aber auch, und das ist vielleicht etwas, was weniger ihn betrifft als sein Umfeld, dass Leute bereit waren, für ihn mehr zu tun als für andere Leute. So würde ich das sagen. Und dass er das auch gewusst hat und das dann eventuell auch ausgenutzt hat. So würde ich das sagen. Also da, wo andere sagen, gut ist, dann hat das hier nicht funktioniert, dann gehe ich weg. Dann gab es bei ihm vielleicht Möglichkeiten, dass er nochmal einen anderen Weg gesucht hat.
Zwei Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio.
Kapitel 4: Schatten der Geheimdienste.
Alle Folgen könnt ihr ab sofort in der ARD-Audiothek hören oder jede Woche eine neue Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Abend, als mein Onkel Robert in Beirut angeschossen wird, bricht jemand in seine Wohnung ein, während seine Frau im Krankenhaus um sein Leben bangt. Die Wohnung wird durchsucht und durchwühlt. Wer dahinter steckt, keine Ahnung. Haben die Einbrecher gezielt etwas gesucht? Diese Frage beschäftigt mich besonders. Denn eine Quelle hat mir berichtet, dass man ein paar Tage nach Roberts Tod etwas in seinem Schreibtisch gefunden hat, unter den Papieren. Ein kleines Funkgerät. Ich frage mich, ob die Einbrecher dieses Funkgerät gesucht haben. Beziehungsweise, wofür Robert das gebraucht hat. Warum war das unter seinen Papieren versteckt? Beirut in den 70ern. Das ist nicht nur das ehemalige Paris des Nahen Ostens und eine vom Bürgerkrieg zerrüttete, zweigeteilte Stadt, in der verschiedene Völker und viele unterschiedliche Religionsgruppen zusammenleben. Beirut ist ganz besonders die Stadt der Geheimdienste, weil es strategisch gut liegt im Nahen Osten, weil Terrorgruppen dort aktiv waren, weil die Palästinensergruppen dort ihren Sitz hatten. Beirut war attraktiv, um Informationen zu sammeln. Und Robert, mein Onkel, der Journalist mit dem großen Interesse an den Playern des internationalen Terrors, wohnt dort. In dieser Folge will ich der Frage nachgehen, ob und wenn ja, welche Kontakte es möglicherweise zwischen Robert und Geheimdiensten gegeben hat. Ich habe unterschiedliche Hinweise bekommen, Erzählungen gehört und Vermutungen zur Kenntnis genommen. In diesem Milieu ist es schwer, Beweise zu finden. Aber weil mich das Thema während der gesamten Recherche umgetrieben hat, würde etwas fehlen, wenn ich das weglasse. Die erste Person, mit der ich darüber spreche, ist der Reporter Kai Herrmann. Er hat auch beim Stern gearbeitet und Robert in Beirut getroffen. Es war etwas umständlich, mit ihm in Kontakt zu kommen. Er hat eine Geheimnummer. Über Umwege bekomme ich seine Mailadresse und schreibe ihn an, ob er Robert kannte und mit mir sprechen würde. Er schreibt zurück, ja, ja, er habe Robert gekannt. Noch besser aber dessen älteren Bruder Franz. Mit dem sei er früher in der Schule sogar befreundet gewesen. Franz war mein Vater. Er ist im Jahr 2022 gestorben. Kai Hermann und ich haben sofort viel zu besprechen. Jetzt sitze ich bei ihm am Esstisch. Er wohnt in Niedersachsen im Wendland in einem kleinen Bauernhaus direkt hinterm Deich an der Elbe. Er ist Mitte 80 und hat eisblaue Augen, mit denen er mich sehr genau beobachtet. In den 70er Jahren ist Kai Hermann immer wieder als Reporter im Nahen Osten unterwegs, in Syrien und hin und wieder auch in Beirut.
Ich war immer mal wieder in diesem Bürgerkrieg. Ich glaube, ich war vorher in Syrien gewesen und habe dann noch mal in Beirut nach dem Rechten gesehen. Und da habe ich Robert dann kurz getroffen. Er kam zu mir ins Hotel und erzählte wie immer geheimnisvolle Sachen. Und ich hatte vor, ein Interview mit einem der Christenführer zu machen. Das war schon arrangiert vorher, das sollte dann ein, zwei Tage später stattfinden. Und Robert sagte dann zu mir, er könne mich zu einem sehr interessanten Palästinenser führen, war gerade angekommen in Beirut. Habe ich gesagt, ja, okay.
Kai Hermann wirkt etwas distanziert, wenn er über Robert spricht. Ich hatte die Vorstellung, dass wenn man gemeinsam in einem Kriegsgebiet oder an einem so gefährlichen Ort wie Beirut zusammentrifft als Kollegen, dass man sich da automatisch nahe kommt, dass einen das irgendwie zusammenschweißt.
Ja, aber eigentlich tauscht man sich unter Kollegen aus und erzählt gerne über das, was man macht, auch um Feedback zu haben. Und da war er schon ungewöhnlich, jemand, der immer irgendwie sagte oder das Signal gab, darüber kann ich nicht reden.
Robert gibt sich offenbar auch gegenüber Kai Hermann geheimnisvoll. Dass das so seine Art ist, hat auch schon ein anderer Stern-Kollege erzählt. Kai Hermann erklärt nicht genauer, was er über Robert denkt. Oder vielleicht will er es mir als Neffen auch nicht so direkt ins Gesicht sagen. Wir haben uns ja auch gerade erst kennengelernt. Aber das hier sagt er schon.
Ja, ich bin aus ihm nie klar geworden. Also ich habe ihn zeitweise für einen Spinner gehalten. Ich wusste nie, was hinter seinen Andeutungen, die er immer machte, wie weit das dann konkret war, auch über seine Verbindung zu Palästinensern. Stapelt er jetzt hoch oder ist er wirklich was? Ich wusste es nicht.
Also, die beiden treffen sich im Hotel und Robert schlägt ihm vor, dass er ihn doch zu einem interessanten Palästinenser mitnehmen könnte. Er sagt aber nicht, warum der interessant oder wichtig ist. Okay, sagt Kai Hermann, er vermutet nichts Böses, wahrscheinlich hat er auch nichts Besseres zu tun gerade. Sie fahren hin und sprechen mit dem Mann. Und das führt dann kurze Zeit später zu großen Problemen für Hermann. In Beirut kämpfen palästinensische und christliche Milizen gegeneinander. Es kommt oft auch zu grausamen Verbrechen. Kai Hermann will am nächsten Tag einen der Christenführer in Beirut interviewen. Es ist alles abgesprochen.
Und kriegte am nächsten Morgen dann einen Anruf aus dem Hauptquartier der Christen. Ich hätte mich unverzüglich und ohne Umwege da einzufinden. Und ich solle ja nicht auf die Idee kommen, zum Flugplatz zu fahren. Ich habe den Kollegen Fotografen habe ich sicherheitshalber im Hotel gelassen und es gab keinen Aussicht. Ich musste dahin fahren. Ich wusste, die haben mich unter Kontrolle, deren Leute sitzen da schon in der Lobby. Und bin dann wirklich stundenlang verhört worden. Und schließlich stellte sich heraus, warum. Robert hatte mich in ein Haus eines Fatah Geheimdienstes gebracht, was ich aber nicht wusste. Und was die mir natürlich zunächst nicht glaubten. Aber sie haben mich schließlich, das Interview war geplatzt, aber sie haben mich schließlich laufen lassen und gesagt, ich sollte mich so schnell nicht wieder in Beirut blicken lassen. Und das war's dann.
Kai Hermann hält sich daran. Auf Robert hat er deswegen einen ganz schönen Hals. War Robert unvorsichtig? Gedankenlos? Dachte er, er tut Kai Hermann einen Gefallen damit? Hermann hat keine Ahnung, was das Ganze sollte.
Das wusste ich bei Robert nie. Ich wusste nicht, warum er in Beirut war und ob er da Motiv, ob er mir einen Gefallen tun wollte, weiß ich nicht. Ob er sich wichtig tun wollte, weiß ich nicht. Und es war nichts, ich habe da keine sensationellen Informationen bekommen, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was da denn eigentlich stattfand beim Geheimdienst.
Das wirkt auf mich überraschend, denn Kai Herrmann ist ja ein erfahrener Reporter. Ich frage ihn auch etwas dazu, aber er kann wirklich nicht mehr sagen. Was Robert also mit der Aktion wollte, bleibt unklar. Aber ich lerne daraus, Robert hatte Kontakte zum Geheimdienst der Fatah. Wie genau diese Kontakte aussahen, wie das Verhältnis konkret ist, das erschließt sich mir nicht, aber da scheint es eine gewisse Selbstverständlichkeit im Umgang zu geben. Kai Herrmann erinnert sich an noch etwas. Das war nach Roberts Tod.
Ja, ich habe dann natürlich, war dann wenig später mal wieder in Beirut, dann habe ich natürlich unter meinen Kontakten bei den Palästinensern mich umgehört. Und da kam dann irgendwie knallhart, dass Robert für den BND gearbeitet habe.
Ich blicke Kai Herrmann etwas irritiert an. Er bemerkt meine Überraschung.
Kann ich nicht verifizieren, aber also mir schien das ehrlich gesagt schon eine Möglichkeit gewesen zu sein. Weil es hat sich mir nie ganz erschlossen, warum er dauerhaft in Beirut war. Das war wirklich nicht die Stadt, in der man gerne lange lebte zu der Zeit.
Ich weiß natürlich inzwischen, warum Robert dauerhaft in Beirut war. Nämlich, um an seinem Buchprojekt zu arbeiten, für das er vom Stern 1 Million Mark haben wollte. Aber schließt das aus, dass er etwas mit dem BND zu tun hatte? Wow, mal kurz durchatmen. Zum Geheimdienst der Fatah scheinen Kontakte zu existieren, die so gut sind, dass Robert zu einem Treffen einfach mal so einen Kollegen mitbringen kann. Und jetzt bringt Kai Herrmann auch noch den BND, den deutschen Auslandsnachrichtendienst, ins Spiel. Palästinenser hätten behauptet, Robert würde für den BND arbeiten. Investigativjournalist Oliver Schröm, mit dem ich über den Top-Terroristen Carlos gesprochen habe, hält das für denkbar.
Es gab und gibt ja Journalisten, die auch für Geheimdienste arbeiten. Es macht aus der Sicht der Geheimdienste natürlich Sinn, Journalisten anzuzapfen, weil die sich natürlich ganz anders bewegen können und die abzusaugen. Es gibt auch ein berühmtes Beispiel, ein Fokus, früherer Fokus-Reporter, der auch Carlos gejagt hat wie sonst wenige, auch Bücher geschrieben hat über Carlos.
Dieser frühere Fokus-Reporter heißt Wilhelm Dietl. Mit ihm habe ich im Jahr 2023 mal telefoniert. Da ging es eher generell darum, ob er Robert kennt. Mit seiner BND-Geschichte hatte ich mich damals nicht beschäftigt. Aber deswegen kenne ich ihn schon und schreibe ihn an, ob wir uns mal treffen könnten. Mich interessiert, ob er was über Roberts Tod sagen kann und was ihn dazu bewogen hat, für den BND zu arbeiten, während er Journalist war. Immerhin 11 Jahre lang. Dietl ist bereit dazu. Er ist immer mal wieder in Berlin. Eigentlich wohnt er in Bayern. Wir verabreden uns in einem vietnamesischen Lokal in Berlin-Charlottenburg.
Hallo, guten Tag.
Wilhelm Dietl ist Ende 70, fast komplett glatzköpfig, trägt ein graues Hemd mit weißen Streifen. 2 Knöpfe sind geöffnet. Er war genauso wie mein Onkel Auslandskorrespondent. Er hat auch viele Bücher geschrieben. Unter anderem hat er für den Stern und den Fokus gearbeitet. Und auch für den BND, dem er Informationen geliefert hat.
Der BND kam auf mich zu, als er gesehen hat, wie erfolgreich ich im Nahen Osten war und wie viele Kontakte ich dort hatte. Und nachdem ich dort 2, 3 Jahre gearbeitet habe, und man fragte mich, ob ich mit ihnen zusammenarbeiten wolle. Es war Anfang der 80er Jahre, da flaute dann dieser Boom im Nahen Osten wieder etwas ab. 79, 80, 81 war dort sehr, sehr viel los. Und deswegen, ich war natürlich interessiert, weil mich der Nahe Osten fasziniert hat, dort weiterhin zu arbeiten. Und habe deswegen eingewilligt in die Zusammenarbeit.
Dietl erklärt mir, warum er mit seiner Doppeltätigkeit kein Problem hatte. Das sei im Interesse Deutschlands gewesen. Er habe nicht so leicht recherchierbare Informationen zur Verfügung gestellt. Die Erfahrungen aus dieser Zeit hat Dietl übrigens in einem Buch veröffentlicht. Es heißt Deckname Dali. Hat Robert möglicherweise auch so gearbeitet? Als Informationsbeschaffer für den BND? War er möglicherweise einer der Vorgänger von Wilhelm Dietl?
Ich bin da sehr skeptisch, was Gerüchte betrifft und vor allem was die Gerüchte über Zusammenarbeit mit Geheimdiensten im Nahen Osten betrifft, weil die im Nahen Osten brodelt die Gerüchteküche. Und jeder sagt jedem irgendwas Böses nach oder im besten Fall irgendwas ganz Tolles. Aber es muss nicht stimmen.
Wilhelm Dietl hat nie etwas darüber gehört, dass mein Onkel für den BND gearbeitet hätte. Die beiden sind sich allerdings auch nie begegnet. Dietl ist 14 Jahre jünger als Robert. Er ist erst ein paar Monate nach dessen Tod zum ersten Mal in den Libanon gereist. Da war der Mord an meinem Onkel kein Thema mehr. Dietl erinnert sich an eine Akte, die ihm angeboten wurde. Von einem Verbindungsmann des BND, der für den Libanon zuständig war. Das sei vor 10 bis 12 Jahren gewesen. Es soll sich um Roberts Ermittlungsakte gehandelt haben. Keine deutsche Akte, in den Archiven habe ich ja vergeblich gesucht, sondern eine des libanesischen Militärgeheimdienstes. Der Verbindungsmann war damals, bevor er in den Ruhestand ging, zuständig für den Libanon und hatte zu allen Behörden dort sehr enge Kontakte.
Und er erzählte mir, dass der damalige Chef des Militärgeheimdienstes ihm gesagt hatte, der Militärgeheimdienst in Beirut habe die Sache Pfeffer ermittelt und es gäbe eine dicke Akte darüber und ob denn in Deutschland Interesse daran wäre. Beim BND bestand anscheinend kein Interesse.
Deswegen rief der Verbindungsmann Dietl an. Und Dietl, so sagt er es, rief den Stern an.
Der Pfeffer war doch einer eurer Leute und das müsste euch doch interessieren, was dahinter steckte. Weil ich wusste, es war nicht aufgeklärt von hiesiger Seite. Und dann haben die abgelehnt, haben gesagt, nee, haben wir kein Interesse an der Akte. Ich habe das mitgeteilt und mir wurde dann gesagt von meinem Verbindungsmann, dann würde der andere die Akte wegschmeißen, weil er wäre nun krank und alt und im Ruhestand und er müsste aufräumen.
Ein Jahr später sei der Verbindungsmann dann gestorben. Ich frage Wilhelm Dietl natürlich nach dem Namen des Mannes, aber an den kann er sich nicht mehr erinnern. Ich hake auch beim Stern nach, bei dem damaligen Chefredakteur, den Dietl gefragt hat, ob er die Akte kaufen wolle. Bis jetzt hat er sich nicht zurückgemeldet. Wie es aussieht, ist die Akte für immer weg. Deshalb lässt sich auch nicht klären, ob Robert für den BND gearbeitet hat. Natürlich habe ich auch dort beim BND nachgefragt, aber keine Akte. Wie sieht es mit anderen Geheimdiensten aus? Welche Kontakte gab es hier bzw. soll es gegeben haben? Im Zuge meiner Recherchen habe ich eine Quelle aufgetan, die ziemlich überzeugt war, dass Robert dem israelischen Geheimdienst Informationen geliefert hat, dem Mossad. Nicht nur ziemlich überzeugt, sehr überzeugt. Ich kann über diese Person nichts sagen, weil ich mit ihr absolute Vertraulichkeit vereinbart habe. Was ich sagen kann, die Quelle wirkte seriös. Kein Geschwätz, keine Aufschneiderei, es klang auch nicht nach übler Nachrede. Und der Hintergrund der Quelle ist so, dass sie an Informationen kommen kann. Ich habe die Aussagen nachsprechen lassen.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war bei unserem letzten Treffen. Da hat er wie verrückt getrunken und geraucht. Und ich glaube, er hat mit den israelischen Diensten kooperiert. Das war in Tel Aviv.
Nun also auch noch der Mossad aus Israel. Das wäre dann der vierte Geheimdienst, nach dem Geheimdienst der Fatah, dem libanesischen Militärgeheimdienst und dem deutschen Auslandsgeheimdienst BND, zu dem Kontakte bestanden haben sollen.
Naja, wegen Geld. Es geht immer um Geld, wenn du selbst keins hast oder jemandem sogar was schuldest.
Klar, wer verlässlich Informationen liefert, der wird auch ganz gut bezahlt. Einerseits kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Aber andererseits hatte Robert sich ja in dieses Carlos-Interview verrannt, das er unbedingt führen wollte und wofür er noch Geld brauchte. Da ging es um 100.000 Dollar insgesamt. Und er war nicht mehr beim Stern festangestellt, da hat er ziemlich viel Geld verdient. Also, Geld. Das könnte ein Motiv für eine Zusammenarbeit gewesen sein. All diese Geschichten über mögliche Geheimdienstkontakte und Vermutungen über Spitzeleien oder das Liefern von Informationen. Ich bin permanent hin und her gerissen. An dem einen Tag denke ich, nach all diesen Indizien und Vermutungen, wie könnte es sein, dass da überhaupt nichts dran ist? Am nächsten Tag denke ich, wo sind die Beweise? Gibt es irgendwelche harten Fakten? Das sind doch alles nur Behauptungen. Und gibt es nicht für die kuriosesten Geschichten oft harmlose Erklärungen? Wilhelm Dietl meint, dass solche Gerüchte manchmal gezielt gestreut werden.
Und wenn man nun jemandem was Böses will, zum Beispiel einem unliebsamen Journalisten oder auch einem unliebsamen Politiker zum Beispiel, dann sagt man, der arbeitet für die Israelis oder der arbeitet für die CIA. Wobei, ich glaube, Israelis ist noch gefährlicher. Die Behauptung, für die Israelis zu arbeiten, ist noch gefährlicher für den Menschen als die andere Behauptung. Es muss ja nicht stimmen. Und es hält sich aber dann hartnäckig und wird verbreitet auf allen möglichen Wegen. Und das kann für denjenigen tödlich enden.
Ein guter Punkt. Speziell der israelische Geheimdienst Mossad ist im Nahen Osten verhasst. Aber dann geht mir durch den Kopf, das erzählt mir Wilhelm Dietl, der selbst zugibt, für den deutschen Auslandsnachrichtendienst BND gearbeitet zu haben. Ich fühle mich ein bisschen so, als würde ich durch eines dieser Spiegellabyrinthe gehen, die es auf der Kirmes gibt. Von überall schauen mir Gesichter entgegen, aber welches echt ist, kann ich nicht erkennen. Apropos BND. Wenn einer etwas Sinnvolles zu der Frage sagen kann, ob Robert für einen Geheimdienst gearbeitet haben könnte, dann ist es der ehemalige BND-Mitarbeiter Gerhard Konrad. Mit ihm habe ich in der ersten Folge schon über Beirut gesprochen, weil er damals dort gelebt bzw. studiert hat. Er hat mir erzählt, dass es gar nicht so einfach war, sich in der Stadt frei zu bewegen. Am sichersten war es mit dem Taxi. Und dann kam so ein Wort, das mich hellhörig gemacht hat. Hört mal genau hin.
Taxifahrer, die ja nun von Berufswegen für den Verkehr und für die Kommunikation zwischen den verschiedenen Punkten zuständig waren, die waren letzten Endes die besten Auskunftspersonen. Die waren untereinander ja auch sehr häufig über Kurzwellenfunk oder UKW-Funk eben auch verbunden. Sie dürfen nicht vergessen, in der Zeit gab es noch keine Mobiltelefone, nicht? Aber eben diese ganzen Funkgeräte, und die wollten ja nach Möglichkeit auch überleben, nicht? Und insofern waren die eigentlich die relativ Bestinformierten.
Funkgeräte. Als Gerhard Konrad mir das erzählt, kann er nicht wissen, was dieses Wort in mir auslöst. Ich muss natürlich an das Funkgerät in Roberts Schreibtisch denken. Das Ding, nach dem möglicherweise die Einbrecher gesucht haben. Ich hatte ja vermutet, dass es mit einem Geheimdienst zu tun gehabt haben könnte. Nach der Antwort von Gerhard Konrad zweifle ich aber an dieser Theorie. War Robert am Ende auch einer dieser gut Informierten, also wie die Taxifahrer, weil er so ein Funkgerät hatte? Möglicherweise hat er den Funkverkehr der Taxifahrer abgehört, um herauszufinden, wo irgendwelche Kämpfe stattfinden. Das wäre plausibel. Denn Roberts Nachbar, der ihn schwer verletzt ins Krankenhaus gefahren hat, hat ja berichtet, wie er immer sofort losgefahren ist, wenn es irgendwo Schießereien oder Auseinandersetzungen gab. Es könnte sein, dass dieses Übertragungsgerät ganz harmlos ist und nichts mit einem Geheimdienst zu tun hat. Ich habe Gerhard Konrad nochmal ganz direkt gefragt, was er von der Theorie mit den Geheimdiensten hält. Seine Antwort? Nicht sehr wahrscheinlich. Im Gegenteil, er ist der Meinung, hätte Robert einen Geheimdienst als Beschützer gehabt, dann wäre er nicht erschossen worden. Dann wäre er gewarnt worden. Vielleicht auch vor dem Risiko, in das er sich begeben hat, mit seinem Buchprojekt.
Also wenn mich Ihr lieber Onkel gefragt hätte, nicht wahr, hätte ich ihm gesagt, lass die Finger davon. Oder nur, und das kann ich natürlich nicht beurteilen, Sie brauchen starke Freunde. Wehe Ihnen, wenn Sie, als Self-Made-Man oder mit bestimmter Unterstützung, aber wenn die nicht wirksam ist, operativ wirksam ist, dann sind Sie freiwillig.
Aus den Unterlagen geht hervor, dass Robert geahnt hat, dass er in großer Gefahr war. Anfang Mai 1979 schreibt er in einem Brief:
Ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass ich dieses Buchprojekt überleben werde.
Wie bitte? Ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass ich dieses Buchprojekt überleben werde? Das denkt er 3 Wochen vor seinem Tod und macht trotzdem weiter? Warum? Ich blicke auf das, was ich bisher herausgefunden habe, und wäge ab. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen, warum er nicht abbricht. Da ist einmal sein journalistischer Spürsinn, das Streben nach dem großen Coup. Dazu kommt eine gewisse momentane Geldknappheit, zumindest so lange, bis sich das Millionenprojekt auszahlt. Und wahrscheinlich hat Robert das Gefühl, jetzt abbrechen, nachdem er so viel investiert, so viel eingetütet hat. Das geht einfach nicht. Also, nochmal zusammengefasst. Es gibt Menschen, die vermuten, Robert habe für einen Geheimdienst gearbeitet. Zum Teil sind das wirklich nur Vermutungen und Behauptungen. Zum Teil gibt es mögliche Hinweise. Manche begründen die Vermutung darauf, dass Robert offenbar Kontakte zu Geheimdienstmitarbeitern hatte. Ich habe die Einschätzung von Ex-BNDler Gerhard Konrad gehört und auch die von Wilhelm Dietl, der gleichzeitig als Journalist und Spion gearbeitet hat. Ich muss mir das aber nochmal einordnen lassen und treffe mich deshalb mit meinem Kollegen, dem ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg, erzähle ihm davon und bitte ihn um seine Gedanken dazu.
Journalisten sind auch für Geheimdienste hochspannende Quellen, weil sie mit Persönlichkeiten reden, die von Interesse sind, weil sie Dinge mitbekommen, Einblicke bekommen, die für einen Geheimdienst mitunter schwer zu bekommen sind. Und das kann eben dazu führen, dass auch Geheimdienste versuchen, Journalisten abzuschöpfen, wie es im Fachjargon heißt, oder möglicherweise eben zu rekrutieren. In meiner Wahrnehmung ist die rote Linie dann überschritten, wenn man zu einer Art Geschäftsbeziehung kommt. Das, finde ich, ist mit der journalistischen Arbeit nicht in Einklang zu bringen.
Um das vielleicht nochmal klarzumachen: Journalisten und Geheimdienste haben grundsätzlich unterschiedliche Interessen. Journalisten müssen die Wahrheit beachten, die Menschenwürde bewahren und die Öffentlichkeit wahrheitsgetreu unterrichten. Das sind zentrale Grundsätze der Presse. Geheimdienste dienen vor allem ihrem eigenen Staat und können Informationen von Journalisten dazu oft gut brauchen. Was ein Geheimdienst am Ende mit den Informationen anstellt, die er von einem Journalisten bekommen hat, kann man nicht wissen. Zum Beispiel, ob damit jemand erpresst wird. Journalisten, die als Spione oder Spitzel für Geheimdienste arbeiten, schieben meistens einen guten Grund vor, meint Michael Götschenberg.
Es nie fürs Geld getan haben, sondern immer nur aus patriotischen Erwägungen oder um die Welt sicherer zu machen. Aber die Wahrheit ist doch, dass man zu sehr, mehr als gut ist, sich hingezogen fühlte von dieser ja doch irgendwie schillernden Welt der Geheimdienste und weil man natürlich auch am Ende finanziell davon profitiert hat. Es werden ja durchaus erhebliche Honorare gezahlt für Quellen, die gute Informationen liefern, und da kann mir keiner sagen, dass das Geld keine Rolle gespielt hätte.
Am Ende habe ich diese Erkenntnisse. Für das Funkgerät in Roberts Schreibtisch kann es eine ganz normale Erklärung geben, nämlich, dass er den Funk der Taxifahrer abgehört hat, um frühzeitig über Ereignisse in Beirut informiert zu sein. Außer einer einzelnen Behauptung gibt es keinen weiteren Hinweis dafür, dass mein Onkel für den BND gearbeitet hätte. Dasselbe gilt für den Mossad. Die Erkenntnisse des libanesischen Militärgeheimdienstes über Robert kann ich leider nicht überprüfen. Die Akte ist weg. Einen erwiesenen Kontakt gab es zum Geheimdienst der Fatah. Das hat Kai Herrmann berichtet und es erscheint mir plausibel. Ich bezweifle aber, dass man daraus ableiten kann, dass er für diesen Geheimdienst gearbeitet hat. Aber hatte er möglicherweise eine zu große Nähe? Ich behalte das im Hinterkopf. Und schließlich, in den Unterlagen der Stasi, des DDR-Geheimdienstes, ist nirgendwo die Rede davon, dass mein Onkel für einen dieser Dienste unterwegs war. Die Stasi war eine Datenkrake. Sie hat wie verrückt Informationen über alles und jeden gesammelt. Und einiges ist auch zu Robert und dem Mord zu finden. Aber eben nichts zu einem Geheimdienst, der seine Finger im Spiel gehabt haben könnte. An keiner Stelle. Man kann Journalisten sehr schaden, wenn man Gerüchte streut, dass sie für einen Geheimdienst arbeiten, besonders im Nahen Osten. Damals in Beirut sind diese Gerüchte schnell entstanden. Beirut war nicht nur die Stadt der Geheimdienste, sondern auch die Stadt der Gerüchte. Viele, die neu dorthin kamen, waren erstmal verdächtig. Fast jeder wurde für einen Geheimdienstmitarbeiter gehalten. Wenn er viele Fragen gestellt hat, umso mehr. Es war eine Stadt, in der sich viele Menschen sehr misstrauisch gegenüberstanden. Am Ende kann ich nur sagen, es bleibt nicht so viel übrig von den Mutmaßungen. Kann sein, dass Robert einem Geheimdienst Informationen geliefert hat, aber eine Smoking Gun, also einen echten, unwiderlegbaren Beweis, habe ich nicht gefunden. Und manchmal hören sich Aussagen ganz eindeutig an, der Wahrheitsgehalt ist dann aber doch gering. Allerdings gibt es noch weitere Spuren, denen ich nachgehe. Und wichtige Menschen, mit denen ich noch nicht gesprochen habe. Einer, der immer wieder genannt wird, ist Bassam Abu Sharif, damals Chefpropagandist der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Mehrere Menschen haben mir gesagt, er könnte wissen, wer meinen Onkel ermordet hat. Ich brauche ewig, um den Kontakt herzustellen. Dann habe ich ihn endlich am Telefon. Und er sagt zu mir über den Mord an Robert,
I think I have an idea who was behind that.
Er glaubt, er habe eine Vorstellung, wer dahinter steckt. Ich treffe ihn. Kanntet ihr Robert Pfeffer? Habt ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik? Ich freue mich über jedes Feedback. Schickt mir eine Mail an robertpfefferpodcast@swr3.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt diesem Kanal. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und sonst wöchentlich jeweils eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Und noch ein Podcast-Tipp. Wie funktioniert die Bundespolitik? Wer macht was im Berliner Regierungsviertel und warum? Im Podcast Berlin Code entschlüsselt Linda Zavakis Entscheidungen aus Bundestag, Kanzleramt und Parteizentralen zusammen mit dem Team des ARD-Hauptstadtstudios. Immer freitags kommt eine neue Folge und zwischendurch, wenn etwas Außergewöhnliches passiert. Berlin Code aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Linda Zavakis kostenlos in der ARD-Audiothek und allen Podcast-Apps.